Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer dritten Staffel von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. Zu Beginn unserer Staffel habe ich Sabine Pitscheider zum Gespräch eingeladen. Sabine forscht seit vielen Jahren über die NS-Zeit in Tirol und war Teil der Expertinnenkommission für die neue Gedenkstätte sowie Mitautorin einer Studie zum Arbeitserziehungslager Reichenau. Gemeinsam sprechen wir vor allem über das Arbeitserziehungslager Reichenau, aber auch ganz generell über die Lager und Lagerarbeit in Tirol. Liebe Sabine, danke, dass du heute mit mir über das Arbeitserziehungslager Reichenau sprichst, was auch ja, ich sage jetzt mal, das übergeordnete Thema der Staffel ist. Und fangen wir vielleicht einfach wirklich ganz an der Basis an zum Arbeitserziehungslager Reichenau. Seit wann gibt es denn das Arbeitserziehungslager Reichenau?
Seit dem Winter 1941-42. Und ursprünglich war daran gedacht, ein Auffanglager für italienische Arbeitskräfte zu errichten. Weil das war genau die Zeit, als italienische Arbeitskräfte massenhaft aus dem Deutschen Reich wieder Richtung Heimat wollten. Und viele wurden am Brenner aufgegriffen. Und das Deutsche Reich wollte keine Arbeitskräfte verlieren. Und daher war daran gedacht, die irgendwo zu sammeln und weiter zu verteilen. Also nach einer Bestrafung, weil das war ja Arbeitsflucht und war verboten. Und als die italienische Regierung davon erfuhr, waren sie nicht begeistert, weil offiziell war Italien ja ein Verbündeter des Deutschen Reiches. Und mit Freunden geht man ja normalerweise so nicht um. Und dann war eben die Weisung, ja gut, wenn das kein Auffanglager ist, dann machen wir ein Arbeitserziehungslager. Und Arbeitserziehungslager gab es über das ganze Reich verteilt, über 100. Und die waren zur Disziplinierung vorgesehen, für jede Arbeitskraft, egal welche Staatsbürgerschaft. Und dort sollten die Menschen diszipliniert zur Arbeit erzogen, unter Anführungszeichen zu sehen bitte, erzogen werden und nach einer gewissen Zeit der äußerst schlechten Behandlung wieder zurück an ihre alte Arbeitsstelle kommen und dort weiter erzählen, wie schlecht es ihnen gegangen ist, damit die anderen nicht auch auf die Idee kommen, sich zu widersetzen.
Ah, die Wahl des Standortes ist ja nicht ganz willkürlich.
Es war nicht willkürlich, wie du sagst. Das NS-Regime hat dringend Lager gebraucht, um die vielen Arbeitskräfte unterzubringen, egal ob jetzt Kriegsgefangene, freiwillige Zivilarbeiter oder Zwangsarbeiter, und haben meistens an Stadtrenten oder Ortsrenten versucht, diese Infrastruktur zu schaffen. Und das erste Lager in der Reichenau in diesem Gebiet, wo dann das AEL stand, war das Kriegsgefangenenlager der Stadt Innsbruck. Und gleich anschließend war dann ein Zivilarbeiterlager der Stadt Innsbruck. Im Laufe der Jahre kam noch ein Lager der Reichspost und ein Lager der Reichsbahn. Und der Standort war insofern günstig gewählt aus NS-Sicht. Mit der Notbrücke konnte man auf die andere Innenseite. Und dort war eine Straßenbahnhaltestelle. Und zugleich lagen diese Lager fußläufig entfernt von den großen Wohnbaustellen der Stadt Innsbruck im Pradl und damit zu Fuß auch erreichbar.
Du hast nämlich jetzt eh schon angesprochen, die anderen Lager, was es ja noch auf städtischem Gebiet gab. Wie ist denn auch das Arbeitserziehungslager jetzt von der Größe her einzuordnen auf Innsbrucker Boden oder auch von der Wichtigkeit des Lagers, im Gegensatz eben vielleicht zu den Innsbrucker Lagern noch oder weiteren Lagern, und vielleicht auch, wenn wir ein bisschen schauen, auf Tirol ein bisschen im Verhältnis sozusagen.
Innsbruck selber hat, also normalerweise hat jede größere Gemeinde ein eigenes Lager gehabt. Da haben normalerweise die örtlichen Gewerbebetriebe ihr Personal eingemietet und dafür bezahlt. Das heißt, das war im Prinzip wie ein Wirtschaftsunternehmen. Genauso war das für die Stadt Innsbruck. Und in den Lagern der Stadt Innsbruck, in den beiden, kamen theoretisch 750 Menschen unter. Also es gab 750 Schlafstellen. In Notfällen waren es oft mehr. Und dann gab es eben die Lager von Firmen. Das heißt, einige Unternehmen, vor allem Baufirmen, hatten eigene Firmenlager. Die waren meistens klein, 100, 150 Männer, und wurden dann wieder verlegt, wenn die Baustelle fertig war. Das heißt, es waren wirklich so Wanderlager. Mhm. Und das heißt, in Innsbruck selbst haben wir eben die Lager der Stadt Innsbruck mit an die 750 Personen, die kleineren Firmenlager oder größeren. Und das AEL war mit 800 möglichen Unterbringungsplätzen, gehörte zu den Großlagern von Innsbruck. Die größten Lager in Tirol hatten aber die Lager der Kraftwerksbauten. Mhm. Also die DIWAG im Unterinntal und die Westtiroler Kraftwerke in Westtirol. Und das waren, entschuldige, ganz kurz, das waren Lager so mit 1.000, 1.500, 2.000.
Sind dann so blöd das jetzt klingt, aber auch Häftlinge oder halt Inhaftierte von den Lagern, also tirolweit auch ausgetauscht wurden, also dass sie für Arbeitseinsätze dann zum Beispiel ins Unterinntal kommen sind, dort dann für eine Zeit geblieben sind und dann wieder zurück ja, ins Arbeitslager kommen sind.
Das war ganz üblich. Das heißt, normalerweise eine Arbeitskraft, egal ob jetzt zivil, Kriegsgefangenen oder zwangsverpflichtet, konnte sich den Arbeitsplatz nicht aussuchen. Zugeteilt hat das Arbeitsamt nach wirtschaftlichen Überlegungen. Das heißt, es war ganz üblich, dass jemand, der vielleicht zuerst im Lager der Baufirma Retter auf der Ulfiswiese war, kam dann ins Ötztal und oder dann zu den Illwerken und im Winter vielleicht wieder zurück in die Stadt. Das heißt, wir haben es zwar immer mit sehr vielen Menschen zur selben Zeit zu tun, die aber nicht immer die gleichen Menschen waren.
Weil wir ja auch schon das Thema kurz angeschnitten haben, Arbeitseinsätze sind an eine Baustelle, an ein Bauvorhaben gekommen. Wie ist denn der formale Ablauf, wie man als Firma zum Beispiel an eine Arbeitskraft, ich nenne das jetzt Arbeitskraft, das sind ja Zwangsverpflichtete, kommt, ist das ein formeller einfach Akt, ein Schreiben, was man abschickt und dann bekommt man die Person?
Es war komplizierter. Also zuständig war einzig und allein das Arbeitsamt. Das heißt, wenn eine Firma eine Arbeitskraft brauchte, männlich, weiblich, alt, jung, egal, musste ein Ansuchen an das Arbeitsamt gestellt werden. Und dann musste man beweisen, dass man die Arbeitskraft auch unterbringen konnte. Deshalb gab es ja diese vielen Firmenlager und Gemeindelager. Und erst wenn das gesichert war, ging das Arbeitsamt daran, so eine Person zu suchen. Es gab mit befreundeten Staaten, hatte das NS-Regime Anwerbeabkommen mit Italien, Bulgarien, Ungarn und so weiter. Und das heißt, in diesen Ländern gab es Anwerbebüros, wo sich Menschen bewerben konnten um eine Arbeit im Deutschen Reich. Wenn sie gesund und arbeitsfähig waren und nicht feindlich eingestellt, kamen sie ins Deutsche Reich zur Arbeit. Das waren die Freiwilligen. Wobei die Freiwilligkeit sich sehr relativiert, weil wenn sie im Deutschen Reich, wenn ihnen die Arbeit nicht gefiel und sie wollten gehen, ging das nicht mehr. Und ab dann war das eher eine Zwangsarbeit. Ja? Und das Arbeitsamt hat dann eben bei diesen Anwerbebüros angefragt und es kamen immer wieder, entweder die Leute kamen einzeln ins Reich oder mit Transporten. Und mit Transporten kamen sie vor allem aus den besetzten westlichen Gebieten der Sowjetunion, heute Ukraine und Weißrussland. Die unterlagen besonderen strengen Bestimmungen. Sie mussten ein eigenes Kennzeichen tragen, damit jeder sofort wusste, dass es mit Anführungszeichen Untermenschen zu tun hatte. Und mit diesen Deportationszügen kamen sie gesammelt ins Reich und wurden dann an die Arbeitsämter verteilt und die Arbeitsämter verteilten sie dann wieder auf die einzelnen Firmen. Wann die Arbeitskraft einlangte, konnte niemand sagen, weder das Arbeitsamt noch sonst wer. Das heißt, im Prinzip haben die Firmen, die wirklich Arbeitskräfte brauchten, eine enorme Ausdauer gebraucht, bis sie überhaupt jemanden bekommen. Sie durften nicht jemanden einstellen, der sich frei bei ihnen beworben hatte. Das war nicht möglich. Es kam zwar vor, aber theoretisch war das nicht möglich. Einzig zuständig das Arbeitsamt.
Wäre es auch möglich gewesen, dass die Arbeitskraft einfach gar nicht gefunden worden ist und dann sozusagen es nie zur Überstellung einer Arbeitskraft gekommen
ist? Ja, das ist durchaus vorkommen. Das Arbeitsamt da hat einfach die Meldung lapidar gelautet, derzeit nicht möglich.
Gehen wir vielleicht wieder nochmal den Schritt zurück zum Arbeitserziehungslager in der Reichenau. Du hast ja schon gesagt, die werden registriert an und für sich, kommen herein, also kommen jetzt aus dem Osten, kommen verschiedene Standorte, treffen in dem Lager ein. Werden die dann, oder wie penibel werden die auch registriert, die Ankommenden?
Das war davon abhängig, ob es Kriegsgefangene oder Zivilarbeiter waren. Kriegsgefangene wurden in den Kriegsgefangenen-Stammlagern. Die meisten, die nach Tirol kamen, kamen aus Markt-Bonga, heute St. Johannin-Bonga. Die hatten eine Nummer und der ganze Schriftverkehr lief zwischen der Leitung des Stalag und dem Arbeitsamt. Das Unternehmen selbst hatte damit nichts zu tun. Das mietete nur die Arbeitskraft dieser Männer. Und wöchentlich musste das Kriegsgefangenenlager dem Bürgermeister des Ortes, wo das Lager lag, melden, wer in diesem Lager momentan inhaftiert war und welcher Firma diese Leute zugeteilt waren. Diese Listen gibt es großteils nicht mehr. Bei Zivilarbeitern war das so, das lief unter dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, so wie heute. Es gab bei jeder Bezirkshauptmannschaft eine Ausländerbehörde, da gab es dann eine befristete Aufenthaltsbewilligung, die Menschen wurden sozialversichert und bekamen einen eigenen Ausweis als ausländische Arbeitskraft, ganz so wie wir das heute auch kennen.
Wie siehst du den Unterschied jetzt von einem Arbeitserziehungslager zu einem Konzentrationslager?
Ja, der Unterschied, ich glaube, der Hauptunterschied liegt im Zweck des Lageraufenthaltes, um das jetzt einmal
pauschal zu sagen. Gell? Es ist so schwierig. Sagen,
es ist sehr schwierig, aber normalerweise muss man sagen, in einem AEL war das Ziel nicht der Tod des Menschen, weil der sollte ja wieder in den Arbeitsprozess zurück. Und nachdem es an Arbeitskräften ja gemangelt hat, war im Prinzip die Erhaltung der Arbeitskraft das Ziel. Das hat mit der Praxis im Arbeitserziehungslager dann herzlich wenig zu tun. Ja? Was aber auch daran liegt, dass das Arbeitserziehungslager Innsbruck jede Menge andere Funktionen übernommen hat. Es war zum Beispiel ein Transitlager für deportierte Jüdinnen und Juden aus Italien auf ihrem Weg nach Auschwitz. Und während sie hier interniert waren, mussten sie natürlich auch Arbeit leisten und wurden extrem schlecht behandelt, weil sie als Anführungszeichen Untermenschen überhaupt keinen Lebenswert hatten. Oder Arbeitskräfte, die nachdem Italien abgefallen ist, Sommer 43, wurden Arbeitskräfte, Italiener, die streikten, über das Lager Reichenau in das Deutsche Reich deportiert. Die wurden extrem schlecht behandelt. Wir haben einige Tote aus diesen deportierten italienischen Arbeitern. Und dann hat das Lager noch die Funktion eines, nennen wir es Depot, für politisch Missliebige. Zum Beispiel, als im Sommer 44 das Attentat auf Hitler scheiterte, kam es ja im ganzen Reich zu Verhaftungen. Und auch in Tirol wurden diejenigen, die als politische Feinde angesehen wurden, interniert im Arbeitserziehungslager Reichenau. Noch einmal war das der Fall im April 45 dann. Oder wir haben im Frühjahr 43 diese Aktion, dass der Gauleiter Hofer wollte Tirol unbedingt judenfrei bekommen und hat einfach die jüdischen Ehepartner in arischen Ehen verhaften lassen und hat sie im Arbeitserziehungslager Reichenau deponiert auf ihrem Weg nach Auschwitz. Diese Menschen wurden wieder anders behandelt. Das heißt, wir haben einerseits eben diese Arbeitserziehung, wo das Ziel war, nicht töten, weil die Arbeitskraft erhalten bleiben soll. Und dann haben wir wieder Menschen dort inhaftiert gehabt, wo es egal war, ob sie leben oder sterben. Und das hat einfach mit dem Funktionswandel des Lagers zu tun, dass es sehr schwierig zu sagen ist, wo der Unterschied zu einem KZ eigentlich sein soll.
Ich verstehe, ja. Weil es einfach die von Person zu Person, also von Personengruppen im Lager schon unterschiedlich ist.
Und es ist einfach davon abhängig gewesen, wie das NS-Regime an Menschen eingestuft hat in seinem Anführungszeichen Wert. Und es hat dem Wertlose gegeben und Menschen, die wertvoller waren. Also die Vorschriften haben eigentlich besagt, dass jemand maximal 56 Tage zur Arbeitserziehung dort bleiben soll. Und Arbeitserziehung hat dann bedeutet Zwangsarbeit normalerweise für die Stadt Innsbruck.
Du hast gesagt, normalerweise, das heißt, das ist
Mit der Zeit haben sich die Grenzen, je länger der Krieg gedauert hat, desto eher sind Vorschriften einfach ignoriert worden. Und zum Beispiel diese Grenze von 56 Tagen hat nicht für die sogenannten Osterarbeiter gegolten, für diese Deportierten aus der West-Sowjetunion. Die durften unbegrenzt ausgebeutet werden, weil die waren sowieso ganz, ganz unten in der Hierarchie des Menschenwertes. Und deshalb, also es ist sehr schwierig zu sagen.
So, es ist nicht einfach. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich frage es jetzt trotzdem einmal, weil es ist für, ich sage jetzt mal, die Menschen da draußen, weil man hört aber Arbeitserziehungslager Reichenau, aber was ist dann?
Was ist das?
Ja, was ist das und warum gibt es dann nur KZ, warum gibt es Auffanglager, DS-Lager, da?
Ja, das deutsche Lagersystem war sehr diffizil mit den unterschiedlichen Funktionen, die da zugeschrieben worden sind, weil jetzt zum Beispiel ein normales, also in einem Kriegsgefangenenlager war das Ziel nicht töten. Ja. Das Ziel war Arbeitskraft ausbeuten. Also in einem Arbeitskriegsgefangenenlager. In den Stammlagern zum Beispiel war die Überlebenswahrscheinlichkeit je höher, desto westlicher du warst. Also als sowjetischer Kriegsgefangener, die Überlebenswahrscheinlichkeit eines sowjetischen Kriegsgefangenen war gering, weil die einfach schlechter behandelt worden sind. Weil je nachdem, woher jemand gekommen ist, hat man die Nahrung, die Menge an Lebensmitteln bekommen oder eben nicht.
Dasselbe wäre auch für die Kriegsgefangenen gelten.
Auch, wobei bei Kriegsgefangenen normalerweise die Stalag-Leitung da die Vorschriften gemacht hat. Da hat das Regime selber nicht so eingreifen können. Und die Stalag hat sich richten müssen eigentlich nach der Genfer Konvention. Da hat das NS-Regime nicht so radikal eingreifen können wie jetzt in einem Zivilarbeiterlager. In einem Zivilarbeiterlager hat die Sache anders ausgeschaut. Mhm. Da war kein Rotes Kreuz und keine Genfer Konvention. Da hätten normale Menschenrechte genügt, aber Menschenrechte haben im NS-Regime einfach nicht existiert, zumindest nicht für diese Menschen.
Feiner Unterschied, aber
es ist ein Unterschied.
Aber das, was viel ausmacht.
Das macht ganz viel aus. Und es ist zum Beispiel dann so, ab dem Zeitpunkt, dass ab, sagen wir, dem Frühjahr 1942 hatte das NS-Regime begonnen, Millionen von Menschen aus den westlichen Gebieten der Sowjetunion zu deportieren. Und ab dem Zeitpunkt ist die Zahl der Kriegsgefangenenlager tendenziell zurückgegangen und es sind mehr Osterweiterlager eingerichtet worden. Weil die einfach schlimmer zu behandeln waren, ohne dass einem was passiert. Weil wenn man jetzt zum Beispiel schaut für die Disziplin, also wenn jetzt zum Beispiel ein Kriegsgefangener zu fliehen versucht hat, was sehr oft vorkommen ist, weil die Grenzen waren nahe und sehr verlockend, da war die Wehrmacht zuständig. Das heißt, der wurde wieder aufgegriffen, da wurde ein Wehrmachtsoffizier informiert, der ist abgeholt worden und ins Stammlager zurückgebracht worden. Versuchte ein Ziviler weiter zu fliehen, war die Gestapo zuständig. Das heißt, es war einfach viel einfacher. Weniger Abstimmungsbedarf, neue Befehlskette. Und Zivilarbeiter haben, gerade die sogenannten Osterweiter haben extrem wenig Geld verdient. Das war kein Lohn, das war eine Art von Aufwandsentschädigung. Und sie haben weniger zu essen bekommen als andere. Also man hat eine italienischen Arbeitskraft nicht mit dem Essen abspeisen können, das Osterweiter gekriegt haben.
Und du hast gerade auch angesprochen, die Fluchtversuche, vor allem bei den Kriegsgefangenen, sind bei deiner Recherche, ist dir untergekommen, dass es vom Arbeitserziehungslager auch Fluchtversuche gegeben hat? Erfolgreiche oder unerfolgreiche?
Keine.
Keine, oder?
Nein. Also nicht nach den Akten. Mhm. Und das Problem mit den Akten ist, dass die Gestapo im April 1945 ihre Akten verbrannt hat. Das heißt, wir wissen über das Arbeitserziehungslager oft nur Bescheid aus Gerichtsprozessen, aus Totenscheinen, aus Zeitzeugenaussagen, aber nicht aus wirklich eigenem Aktenmaterial.
Das wäre die nächste Frage, wie schwierig das ist, ein Lager von der Größe auch irgendwie nachzuzeichnen, wo ja doch eine Vielzahl von der Aktenlage ja zerstört worden ist.
Interessanterweise verstecken sich in Gemeindearchiven relativ viele Unterlagen. Das müsste man mal genauer, da müssten dann die Gemeindechronisten, Ortschronisten sich einmal um diese Sache bemühen, weil Gemeindearchive oft wahre Schätze bergen, die nirgendwo sonst mehr aufscheinen. Man bekommt relativ viele Informationen aus Prozessakten nach 1945, die Prozesse vor dem Volksgericht, die ja nicht nur Hochverrat geahndet haben, sondern auch Kriegsverbrechen. Da bekommt man, also wenn dann ein Prozess gegen jemanden, der Kriegsgefangene oder Zivilarbeiter misshandelt hat, da bekommt man Informationen, wie das einzelne Lager funktioniert hat. Man bekommt Informationen, eigentlich aus vielen verschiedenen Quellen, Landesbauamt, wenn es darum geht, einen geeigneten Standort für ein Lager zu suchen. Oder wenn eine Firma möchte ein Lager errichten und wendet sich an das Stadtbauamt Innsbruck und das Stadtbauamt sagt, nein, wir wollen nicht, dass man bei der Ortseinfahrt sofort ein Lager sieht, weil das wirkt auf den Tourismus abschreckend. Und deshalb ist ja zum Beispiel diese Lager in der Reichenau, die waren ja alle relativ eng beieinander, einfach weil der Gauleiter gesagt hat, ich will nicht, dass die Lager über die ganze Stadt verteilt sind, es ist sicherheitsmäßig einfach ein Unding. Die Firmen wollten, es war ein bisschen ein Widerstreit, die Firmen wollten die Lager möglichst nahe beim eigenen Firmengelände und der Gauleiter wollte sie möglichst an zwei Orten konzentriert haben, damit es nicht jeden gleich so auffällt.
Das ist eher auch ein guter Punkt, was du gerade ansprichst, dass sie nicht jeden auffallen. Ich weiß nur aus eigenen, oder zumindest aus einem Interview, was ich gehört habe, mit der Zeitzeugin, die was gesagt hat, sie hat die gesehen durchmarschieren, die ja. Zwangsarbeiter. Wie siehst du das? Es muss ja von den Leuten, vor allem wenn sie für Arbeitseinsätze ja von Firmen verwendet worden sind, die müssen ja eigentlich wissen, woher die Leute sind oder wo die, also nicht wo ihre ursprüngliche Heimat ist, aber wo die derzeitig sind.
Mhm, ja.
Also die Aussage quasi, wenn sie ja immer heißt, man hat nichts gewusst.
Nein, das ist unglaubwürdig. Zwangsarbeiter waren in jeder Gemeinde. Auch in der kleinsten. Und wenn sie nur bei einem Bauern einer war. Die waren überall. Und in der Stadt haben sie sich überhaupt nicht verbergen lassen, weil zum Beispiel die Häftlinge des AEL mussten eigene Kleidung tragen. Und aus Ressourcenmangel hat es diese eigene Kleidung nicht mehr gegeben. Dann hat die Gestapo einfach die Zivilkleidung der Gefangenen mit Ölfarbe beschmiert. Damit man erkennt, dass es Häftlinge sind. Normalerweise haben die Menschen ja Zivilkleidung getragen. Das heißt, Zivilarbeiter sind mit Zivilkleidung angereist. Und Kriegsgefangene haben die Uniform getragen, was ihre Flucht erschwert hat. Weil damit der Kriegsgefangene hat erfolgreich fliehen können, hat er Zivilkleidung gebraucht. Und was auch noch sehr schwierig war, ist, dass Kriegsgefangene bekamen Geld für ihre Arbeit, aber nicht in Reichsmark, sondern in Lagergeld. Das waren so Gutscheine, die nur in der Lagerkantine eingetauscht werden konnten. Das heißt, wollte jemand erfolgreich fliehen, brauchte er erstens mal gute Geografiekenntnisse. Zweitens, wenn möglich, ein wenig Sprachkenntnisse. Drittens, Zivilkleidung. Und viertens, richtiges Geld.
Nicht so leicht zum Erhalten.
Schwierig.
Und vor allem ohne Mithilfe einer lokalen Bevölkerung.
Das hat die Mithilfe der lokalen Bevölkerung bedurft. Richtig.
Wir haben jetzt sehr viel von den Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen gesprochen. Gab es denn auch weibliche Gefangene in Reichenau bzw. in ganz Tirol?
Also Kriegsgefangene sind sehr männlich, das ist klar. Unter den zivilen Arbeitskräften muss man eben unterscheiden zwischen jenen, die aus verbündeten Staaten gekommen sind, die theoretisch freiwillig waren. Dann diejenigen, die aus neutralen Staaten kommen, in Vorarlberg betrifft es vor allem Bürger aus der Schweiz. Oder wo die Staatsbürgerschaft ungeklärt ist. Aber wenn man sich, es gibt verschiedene Statistiken zu verschiedenen Zeitpunkten. Im Dezember 1943 waren fast 3/4 aller in Tirol beschäftigten Zivilarbeiter aus besetzten Staaten, die vermutlich nicht freiwillig da waren. Und wenn man sich diese fast 3/4 nochmal extra anschaut, dann muss man sagen, dass die überwältigende Mehrheit davon kam entweder aus Polen oder aus den besetzten Westgebieten der Sowjetunion und hier vor allem aus der Ukraine. Und was man noch einmal sieht, ist, wenn man sich das nach Geschlecht anschaut, dass die überwiegende Mehrheit dieser Zwangsarbeiterinnen Frauen waren. Ja? Das heißt, wir haben ab dem Frühjahr 1942 wird Zwangsarbeit nicht nur tendenziell weiblicher, sondern, und ganz wichtig, tendenziell jünger. Deportiert wurden diese Menschen ab dem Alter von 14, aber es waren auch Jüngere möglich. Das heißt, wir haben in den meisten Lagern, die vor allem mit OstarbeiterInnen arbeiteten, sind Jugendliche.
Die sind aber nicht hauptsächlich in der Reichenau gewesen.
Nein, die waren vor allem in der Landwirtschaft. In den sogenannten Aufbaugenossenschaften. Jedes Jahr hat der GAU Aufbaugemeinden ernannt. Und die wurden besonders mit Geldmitteln subventioniert, Güterwegebau, Materialseilbahnbau und so weiter. Und jede dieser Aufbaugemeinden hatte ein sogenanntes Russen- oder Ostarbeiterlager. Und da waren die Mehrheit weiblich.
Kaum vorzustellen eigentlich.
Kaum vorzustellen. Andererseits hat das NS-Regime den Menschen aus dem Osten nur einen geringen Menschenwert beigemessen. Was diesen Frauen widerfahren ist, ist ja, die wurden nicht nur extrem ausgebeutet. Textilindustrie, Landwirtschaft, teilweise auch beim Bau. Sie mussten auch erleiden, dass zum Beispiel, wenn sie schwanger wurden, an ihnen Zwangsabtreibungen vorgenommen wurden.
Ich könnte mir vorstellen.
Und Vergewaltigungen hat es natürlich auch
gegeben. Ich wollte jetzt gerade.
Richtig.
Das, ja.
Ja, das ist Begleiterscheinung von Zwang.
Das heißt, die waren in den Orten, also in den Einsatzgebieten vor Ort, in eigenen Lagern. Oder gibt es noch ein anderes Lager, was da in der Hinsicht für Frauen noch von Interesse oder von Wichtigkeit ist?
Ja, also das AEL der Gestapo in der Reichenau war ja nur für Männer, theoretisch. Es waren auch Frauen dort, aber nur kurzzeitig. Und das heißt, weibliche Arbeitserziehungshäftlinge kamen in das Firmenlager der Firma Heinkel nach Jembach, heute Jembacher Werke.
Weiß man, was mit den Frauen passiert ist, nachdem sozusagen, also entweder mit Ende vom Regime, sind die dann alle wieder zurück in ihre Ursprungsländer gekommen, sind manche da geblieben, ist das schwer zu fassen wahrscheinlich, oder?
Es ist schwer zu fassen, das ist noch ein leeres Forschungsfeld, was Tirol anlangt. Wichtig ist dabei zu unterscheiden, aus welchem Land kamen sie. Also Französinnen, die gingen natürlich zurück, Niederländerinnen und so weiter. Aber bei den Verschleppten aus dem Osten hängt es davon ab, aus welchem Land sind sie gekommen und haben sie noch familiäre Bindungen. Weil zum Beispiel, wie es in der Ukraine war, die Ukraine war großteils zerstört. Viele Familien existierten einfach nicht mehr. Die Frauen waren jung, 15, 16 Jahre, sind viele hier geblieben. Manche haben hier geheiratet und Kinder bekommen, ganz normal, Tiroler Familie geworden. Andere sind zurück und es war vor allem schwierig, in Länder zurückzukehren, die von der sowjetischen Armee besetzt waren, weil viele wurden verdächtigt, sich mit dem Feind eingelassen zu haben, egal ob sie jetzt deportiert worden sind oder nicht. Und sie galten als Volksverräter und Landesverräter. Es war sehr, sehr schwierig. Und was es auch noch gegeben hat, wir haben in Tirol ja einige große Lager. Das größte Lager für ehemalige Zwangsarbeiter war das in Kufstein auf dem Kasernengelände. Und ab 1945, 46 bemühte sich die damalige UN-Flüchtlingshilfsorganisation darum, für sie Aufnahmeländer zu finden. Also Auswanderung Südamerika, USA, Frankreich, weg aus Europa.
Und machen wir wieder einen Sprung ein bisschen in der Zeit. Wir gehen auf das Ende des Krieges zu. das Lager ist befreit worden. Gibt es da Berichte wie über die Befreiung des Lagers oder Erinnerungen an die Befreiung des Lagers?
Nein, es gibt erste Ermittlungen, weil die Amerikaner sind angereist mit einer eigenen Kriegsverbrecherabteilung. Es gibt erste Berichte dieser Kriegsverbrecherabteilung, die versucht haben, Zeugenaussagen aufzunehmen, auch mit Tätern. Mhm. Aber es gab Anfang Juli 1945 ja den Zonentausch und dann kam die französische Militärregierung und die musste wieder von vorne beginnen. Und das heißt, wir haben eigentlich bis zum großen Prozess gegen den Gestapo-Chef Hilliges und einigen Tätern des AEL gab es zwar Gerüchte und es gab immer wieder kleinere Prozesse, aber so diese große geballte Information haben wir eigentlich im Prinzip erst mit den Ermittlungen gegen diese Personen.
Und sind da Unterlagen von den Ermittlungen sind wahrscheinlich dann in Paris noch verwahrt oder gibt es da auch lokal noch?
Sind teilweise in Paris, weil der Prozess gegen Hilliges und die anderen nicht vor einem österreichischen Gericht stattgefunden hat, sondern vom französischen Gericht in Innsbruck.
Im
Landhaus. Mhm. Mhm. Ja, weil sobald unter den Misshandelten oder Toten Angehörige der Alliierten waren, also US, Amerikaner, Briten und so weiter, hat die französische Militärjustiz übernommen. Und das war dann eben ein Höchstgericht in Innsbruck. Und das heißt, wir haben bei dem Reichenau-Prozess einerseits Unterlagen aus Paris, aber auch sehr viele Ermittlungsunterlagen aus Innsbruck selbst.
Gibt es auch Zahlen zu, wie viele angeklagt worden sind? Also ich will jetzt gar nicht auf die Personen in Einzelnen eingehen, aber grundsätzlich, wie viele Anklagen es gibt, wie viele, was weiß ich, Freisprüche, wenn überhaupt und so weiter, es kam.
Ja, bei dem Prozess gegen Hilliges waren noch 5 Männer angeklagt. Alle 5 waren Täter des Arbeitserziehungslagers. Das Problem war, also im Sommer 1945, das NS-Regime zusammenbrach, ja, herrschte Chaos. Und viele der Täter des Arbeitserziehungslagers waren Reichsdeutsche. Und im Sommer 1945 war der Wunsch der Tiroler Landesregierung und auch der französischen Militärregierung, im Land möglichst viele Personen auszuweisen, damit weniger Menschen Nahrung brauchten. Und die Deutschen galten als Sicherheitsrisiko und als Träger des Nationalsozialismus, was es erlaubt hat, so zu tun, als seien Tiroler immer brav gewesen und demokratisch. Na gut, auf alle Fälle hat das bedeutet, dass viele der Täter des AEL wurden vernommen, wurden auch teilweise interniert, aber dann als Reichsdeutsche ausgewiesen. Und wir haben einige Prozesse in Deutschland, teilweise erst in den 70er Jahren, gegen diese Täter. Weil die wurden ausgewiesen und dann waren sie weg. Es gab zwar immer wieder Anfragen, wenn die französische Militäre ging, ja, wir brauchen den zur Vernehmung. Ja, tut uns leid, der ist weg. Das heißt, aber das kann man den Tiroler Behörden nicht vorwerfen, weil sie wussten das zu der Zeit ja nicht.
Das heißt eigentlich, sie sind nach Deutschland gegangen und dann ist irgendwie der Faden abgerissen sozusagen.
Genau, das heißt, und dann konnte man sie ja nicht mehr in Österreich vor Gericht stellen. Es gab zwar immer wieder Ermittlungen gegen diese Personen, aber die Bundesrepublik hat nicht ausgeliefert bei politischen Delikten. Gauleiter Hofer zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, Gauleiter Hofer, prominentestes Beispiel.
Prominentestes Beispiel. Der Akt ist einige 10 Zentimeter dick und das waren immer Auslieferungsbegehren, aber die Bundesrepublik hat nicht ausgeliefert. Und viele dieser Täter des AEL, das waren ja normale Menschen. Die gingen in ihre Zivilberufe zurück, lebten ganz zufrieden und erst oft Jahrzehnte später kam es dann auf und dann brauchte es engagierte Gerichte. Und das war in der Bundesrepublik nicht anders wie bei uns. Es braucht engagierte Gerichte, um Täter vor Gericht zu bringen.
Es ist das Arbeitserziehungslager befreit. Die Lager werden aber nicht zerstört. Die bleiben erhalten. Die bleiben auch in städtischem Besitz, glaube ich. Mhm. Die Nachnutzung ist ja auch eine brisante Zeit, muss man sagen. Sollen wir mal kurz im Einzelfall jetzt auf das Arbeitserziehungslager Reichenau eingehen und vielleicht dann auch in einem zweiten Schritt, wie das in Tirol ausgeschaut hat.
Ja, das Arbeitserziehungslager hat nicht der Stadt Innsbruck gehört, das hat im Landesarbeitsamt gehört und damit zuständig war das Landesbauamt und die Landesgebäudeverwaltung, wo übrigens auch die Akten liegen. Lager per se, es waren Barackensiedlungen. Ja, und je nach Bauort. Das heißt, je früher das Lager gebaut worden ist, desto besser war es baulich beieinander, weil es auf dem Betonfundament war. Je später es errichtet worden ist, desto schlimmer war die Bausubstanz, weil dann eigentlich ein Pfahlrostfundament war und die sind sehr vom Verfall bedroht worden. Aber angesichts von Wohnungsnot sind die Lager einfach bis weit in die 60er, bis teilweise Anfang der 1970er Jahre hinein als Notwohnungen benutzt worden. Der Lagerkomplex Reichenau, also inklusive Kriegsgefangenen Zivilarbeiterlager der Stadtbahn Post, AL, wurden benutzt als Heeresentlassungsstelle, weil jeder Wehrmachtssoldat, der nach Innsbruck zugekommen ist, braucht ein Entlassungspapier. Das wurde dort draußen erledigt. Sowohl die Amerikaner als auch danach die französische Militärregierung haben das Lager benutzt als Internierungslager für Nazis, bevor entschieden wird, was mit denen passiert, vor Gericht, deportieren etc. Und die Stadt Innsbruck hat immer versucht, sobald der Baracke frei war, haben sie versucht, dort Notwohnungen einzurichten. Im Prinzip entstand eine Armensiedlung. Und das ist in sehr vielen Lagern in Tirol passiert. Zum Beispiel das Lager der Messerschmittwerke in Schwarz wurde auch dann später nach Internierungslager eine Armensiedlung. Baracken war begehrtes Gut. Und angesichts der vielen Bombentreffer in der Stadt Innsbruck war die Wohnungsnot einfach so groß, dass man wirklich jeden Raum besiedelt hat, der sich irgendwie geeignet hat als Schlafstätte.
Im Idealfall nur vorübergehenderweise.
Im Idealfall vorübergehend. Manche Menschen sind sehr, sehr viele Jahre dort gewesen, weil sie einfach zu arm waren und zu wenig verdient haben, um sich eine anständige Wohnung zu leisten. Es war eine Armensiedlung.
Meines Wissens ja, in Wörgl war eine, Kopfstein war eine.
Viele. In jeder Gemeinde, in der es ein Lager gegeben hat, waren das danach Notwohnungen. Außer die Baracke war in so einem miserablen Zustand, dass wirklich nichts mehr gegangen ist.
Ja. Ist schon zart eigentlich, gell? Wenn's
so es ist zart. Weil die Baracken, die später gebaut worden sind, und das NS-Regime hat ja auch beim Barackenbau Unterschiede gemacht, wer da drinnen wohnt. Das heißt tendenziell, wenn sie dort reichsdeutsche Arbeitskräfte untergebracht haben, da war die Baracke normalerweise mit Doppelwand, mit Isolierschicht dazwischen oder mit doppelverglasten Fenstern. War es nur eine Baracke für Russen, war das ein fensterloses Ding. Also da haben sie auch sehr großen Wert darauf gelegt, dass man an der Art der Unterbringung erkennt, welchen Wert die Menschen haben.
Wieder eine ganz blöde Frage meinerseits, aber hat es dann zu Sanierungsarbeiten an diese ja schlechten Baracken gegeben, sei es jetzt in Reichenau oder was weiß ich, anders in Tirol, dass da Fenster tauscht worden sind?
Ja.
Was an schon, oder?
Mhm. Also die städtische Bauamt Innsbruck hat sich sehr darum bemüht, diese Baracken-Notwohnungen in der Reichenau auf dem Stand zu halten, wo man sagt, ist ja, okay. Es ist gerade noch für Menschen geeignet.
Und dann, ich glaube, bis in die 60er, glaube
ich. Bis in die 60er Jahre, bis zum Bau des städtischen Bauhofs da draußen.
Und da wurde ja dann komplett, quasi das gesamte Lagerkomplex, sage ich jetzt einmal.
Ja, dann wurden alle Baracken abgerissen, also die letzten verbliebenen Baracken abgerissen. Es wurde ein neues Straßennetz angelegt, Rosaugasse, Trintelgasse und so weiter, das hat sie alles nicht gegeben vorher. Und es wurde Gewerbe angesiedelt. Das heißt, in der Reichenau sehen wir heute genau nichts mehr.
Bis auf den Gedenkstein und hoffentlich dann eine neue Gedenkstätte.
Genau.
Zum Abschluss noch die Frage meinerseits. Denkst du, es wäre sehr sinnvoll, wenn man zum Thema Lager in ganz Tirol noch mehr Forschungszeit investieren würde?
Ja, es wäre sehr sinnvoll. Was ich aufgearbeitet habe, sind die Akten des Amtes der Tiroler Landesregierung, Landesbauamt, Wasserwirtschaftsamt etc. Aktenbezirkshauptmannschaft, was einfach großteils noch fehlt, weil der Aufwand auch sehr groß wäre, sind Akten in Gemeindearchiven. Aber da werden die Gemeindechronisten einfach gefordert, sich das Thema einmal anzunehmen.
Archivwürdig ist eine Produktion des Stadtarchiv Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.